D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katrin Ohlendorf. Wenn wir jemanden als seelenlos bezeichnen, dann meinen wir damit, dass er gefühllos ist. Die Seele baumeln lassen bedeutet, sich zu entspannen. Und wenn zum Beispiel in der Bibel von der kranken Seele die Rede ist, dann geht es um Sünde. Das Wort Seele benutzen wir ganz oft und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und schon diese drei wahllosen Beispiele zeigen, dass gar nicht eindeutig ist, was mit der Seele überhaupt gemeint ist. Mal schauen, ob der Blick in den Duden hilft.
Seele. Erstens, Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden, Denken eines Menschen ausmacht. Psyche. Zweitens, Substanz und körperloser Teil des Menschen, der nach religiösem Glauben unsterblich ist, nach dem Tode aber weiterlebt. Aha, und so weiter und so fort, Synonyme noch. Empfindungsleben, Gefühlsleben, Gemüt, Herz, Innenwelt, Inneres und Psyche.
Okay, alles andere als klar. Und trotzdem haben wir irgendwie eine Vorstellung davon, was wir mit Seele meinen. Irgendwie geht es dabei um unser Inneres, um etwas, das uns zu mehr macht als die Summe unserer biologischen Einzelteile, etwas, das uns letztendlich zum Menschen macht und einzigartig. Der wissenschaftlichen Beschreibung entzieht sich die Seele aber. Sie ist irgendwie nicht greifbar und nicht beweisbar. Und deshalb ist sie Stück für Stück als Begriff aus der Wissenschaft verschwunden. Früher aber war sie lange Zeit Thema und von den früheren Auseinandersetzungen mit dem Begriff ist unsere Vorstellung davon bis heute geprägt. Großen Einfluss auf die Idee von der Seele in der westlichen Welt und ihrem Verhältnis zum Körper hatten vor allem die alten griechischen Denker, vor allem Platon und Aristoteles. Was die beiden sich unter Seele vorgestellt haben, das erklärt uns jetzt Johannes Hübner, Professor für theoretische Philosophie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Den Vortrag hat er im Rahmen einer Tagung gehalten, die sich mit dem Thema Seele aus verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt hat. Leibbezogene Seele, interdisziplinäre Erkundungen eines kaum noch fassbaren Begriffs. So hieß die Veranstaltung im März 2013, die der Theologe Jörg Dieken, ebenfalls von der Uni Halle, organisiert hatte. Ein kleiner Tipp, falls ihr nicht alle Fachwörter in Hübners Vortrag gleich versteht, klickt einfach auf unsere Homepage dradiowissen.de auf den Artikel zum heutigen Hörsaal und da findet ihr ein Philosophie-Lexikon verlinkt. Jetzt also Johannes Hübner über die Seele bei Aristoteles und Platon.
Aristoteles erklärt in die Anima, nachdem er allgemein definiert hat, was eine Seele ist: Diejenigen liegen richtig, die meinen, die Seele existiere weder ohne Körper, noch sei sie eine Art von Körper, denn sie ist kein Körper, sondern etwas des Körpers. Somatostie. Und deswegen kommt sie im Körper vor, und zwar in einem Körper von bestimmter Beschaffenheit. Und nicht so, wie die früheren Philosophen sie in einen Körper einfügten, ohne zusätzlich zu bestimmen, in welchen und wie beschaffenen, obgleich es doch nicht einmal den Anschein hat, als würde jedes Beliebige aufnehmen. Eine Seele ist kein Körper, sondern etwas des Körpers, so die Formel des Aristoteles. Was sie ist, kann nicht ohne Bezug auf einen Körper bestimmt werden. Und hätte der Körper nicht eine bestimmte Beschaffenheit, wäre er kein geeignetes Subjekt für eine Seele. Seele und Körper stehen in einem nicht zufälligen Verhältnis zueinander. Darüber setzen sich die früheren hinweg, gegen die Aristoteles sich wendet und die natürlich Platon einschließen. Nach deren Darstellung sei das Verhältnis von Seele und Körper so ähnlich, als würde, Zitat, die Baukunst in Flöten eintauchen, was offenkundig absurd ist. Ähnlich absurd ist es nach Aristoteles, wenn man eine Seele in einen beliebigen Körper eintauchen lassen wollte. In diesem Vortrag möchte ich dem Vorwurf nachgehen, den Aristoteles an die Adresse von Platon richtet. Ist das Verhältnis von Seele und Körper bei Platon zufällig? Dabei drehe ich die historische Reihenfolge um und skizziere zunächst die aristotelische Position als Hintergrund, um dann die Grundzüge der Aussagen über die Seele nachzuzeichnen, die sich in den platonischen Dialogen finden. Schließlich nehme ich das Verhältnis von Seele und Körper in den platonischen Dialogen in den Blick. Der Vorwurf des Aristoteles ist wenigstens nicht die ganze Wahrheit. Der Körperbezug wird in den platonischen Dialogen anders gedacht, und das verdankt sich einer anderen Perspektive. Wie anfangen bei der Definition der Seele? Aristoteles beginnt für ihn typisch seine Abhandlung über die Seele mit einer Reihe von Fragen und mit einer Kritik an den Vorgängern. Er findet hier einen Ansatz, den er für richtig hält und sich selbst zu eigen macht. Die Seele muss so konzipiert werden, dass begreiflich wird, warum beseelte Dinge zu bestimmten Leistungen fähig sind, zu denen Unbeseeltes nicht fähig ist. Die Strategie ist demnach, man identifiziere die besonderen Tätigkeiten der Lebewesen und frage dann, wie die Seele beschaffen sein muss, um dazu zu befähigen. Die beiden hervorragenden Funktionen, an denen sich die Früheren orientieren, sind Bewegung und Wahrnehmung, allgemein Erkenntnis. Aristoteles geht auch hier mit. Die Seele ist jedenfalls das Vermöge dessen, bestimmte Dinge sich selbst bewegen und Erkenntnis haben. Aristotelisch formuliert, die Seele ist Prinzip von Bewegung und Erkenntnis. Aristoteles stimmt dem funktionalen Ansatz zu, weist aber die frühere Umsetzung der funktionalen Strategie zurück. So setze Demokrit die Seele mit den Feueratomen gleich, weil Feueratome wegen ihrer geringen Größe sowie ihrer kugelförmigen Gestalt gut geeignet seien, in Bewegung zu setzen. Ein naiver Materialismus, der die Seele oder einzelne Fakultäten mit Körpern einer bestimmten Art gleichsetzt, ist für Aristoteles weder zwingend noch richtig. Die korrekte Auffassung kommt in der allgemeinen Definition der Seele zum Ausdruck, die Aristoteles durch begriffliche Einteilung gewinnt. Er setzt seine ontologischen Grundbegriffe ein und beginnt mit der kategorialen Einteilung des Seienden in Substanzen und Nichtsubstanzen. Substanzen sind, grob gesagt, Dinge mit Eigenschaften, Nichtsubstanzen sind Eigenschaften, die Substanzen modifizieren und nicht ohne sie auftreten können. Die Kaufmannsgattin Lisa Del Gioconda, bekannt als Mona Lisa, ist eine Substanz, ihr Lächeln ist eine Modifikation von ihr. Unter den substanziellen Dingen nimmt Aristoteles weiter die natürlichen Körper und unter diesen wiederum diejenigen in Blick, die Leben besitzen. Das heißt auf der grundlegenden Ebene Selbsternährung, Wachstum, Schwinden. Die Seele ist das, was für diese Leistung verantwortlich ist. Zwei weitere Standardunterscheidungen bei Aristoteles sind die zwischen Form und Materie sowie zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Das Wachs und die Kugelform einer Wachskugel verhalten sich zum einen wie Materie und Form zueinander, zum anderen wie Möglichkeit und Wirklichkeit. Denn Wachs ist etwas, das eine Kugelform annehmen kann. Und sofern jemand einen Wachsbrocken in eine Kugelform bringt, ist die Kugelform die wirkliche Form des Wachses. Damit kann Aristoteles die Seele als Form und Wirklichkeit eines Körpers klassifizieren, genauer eines potenziell lebendigen Körpers. Ein potenziell lebendiger Körper ist organisch in dem Sinn, dass er ein geeignetes Instrument, ein Organon für die lebendigen Funktionen ist. Die allgemeine Definition der Seele lautet dann, die Seele sei die erste Wirklichkeit eines natürlichen organischen Körpers. Man kann die Methode des Aristoteles mit der Formel Ansatz von unten aus beschreiben. Er geht von den Körpern aus und führt die Seele als etwas ein, das Belebte von unbelebten Körpern unterscheidet. Dass manche Körper eine gewisse Organisationsform besitzen, die sie zu den lebendigen Funktionen befähigt, heißt, dass sie beseelt sind. Aristoteles legt Wert darauf, dass die Seele etwas ist, vermögen dessen beseelte Wesen etwas tun können. In einer berühmten Passage stellt er klar, Zitat, zu sagen, die Seele erzürne sich, ist doch wohl, so wie man sagte, die Seele webe ein Tuch oder baue ein Haus. Vielleicht ist es nämlich besser, nicht zu sagen, die Seele habe Mitleid oder lerne oder denke, sondern der Mensch durch die Seele. Das ganze Lebewesen ist Subjekt von psychischen Zuständen wie Zorn und Denken und nicht die Seele. Und auch nicht, wie man mit Blick auf einige Hirnforscher sagen kann, der Körper und seine Organe. Zu sagen, das Gehirn erzürne sich oder denke, wäre für Aristoteles ebenfalls schief. In Bezug auf das Verhältnis von Körper und Seele lässt sich in mehreren Hinsichten eine wesentliche Körperbezogenheit der Seele bei Aristoteles feststellen. Erstens nimmt, wie gesehen, die Definition der Seele auf einen organischen Körperbezug. Es besteht also eine begriffliche Abhängigkeit. Zweitens bilden Körper und Seele eine Einheit. Man solle, so meint Aristoteles, nicht fragen, ob die Seele und der Körper eines seien, so wie man auch nicht fragen solle, ob das Wachs und die Form eines seien. Eine Wachskugel ist geformtes Wachs, ein Lebewesen ist ein beseelter Körper. Drittens weist Aristoteles einen Substanzdualismus zurück, nach dem sowohl der Körper für sich als auch die Seele für sich existieren kann und nach dem der Körper Subjekt der körperlichen und die Seele Subjekt der psychischen Eigenschaften ist. Weder kann der lebendige Körper ohne die Seele, noch die Seele ohne den Körper existieren. Für den Körper eines Lebewesens ist es wesentlich, dem Vermögen nach Leben zu haben. Und das Vermögen hat er nur, solange er tatsächlich beseelt ist. Deshalb ist ein Leichnam eine Ruine und nicht mehr der Körper eines Lebewesens. Die Teile eines Leichnams sind keine Organe mehr. Was ehemals ein Auge war, ist, wie Aristoteles gerne sagt, lediglich dem Namen nach noch ein Auge, sobald es nicht mehr die Funktion des Sehens erfüllen kann. Aristoteles trifft keinen terminologischen Unterschied zwischen Körper und Leib, hat aber die begrifflichen Mittel, um die Differenzierung der Sache nach klarzumachen. Man könnte im aristotelischen Sinn sagen, der Körper eines Lebewesens ist ein Leib, während ein Leichnam und ein Stein bloße Körper sind. Umgekehrt kann eine Seele nicht ohne einen Körper existieren, ebenso wenig wie eine Kugelform ohne Kugelförmiges. Die Seele ist, wie Aristoteles das ausdrückt, nicht vom Körper trennbar. Die Vollendung eines Körpers lässt sich ebenso wenig ohne Körper denken wie ein Lächeln ohne lächelndes Wesen. Die Vorstellung einer nackten, präexistierenden Seele, die einem Seelenreservoir entnommen wird und dann verkörpert wird, hat bei Aristoteles keinen Platz. Auch wenn Seele und Lächeln in ihrer Körpergebundenheit vergleichbar sind, besteht natürlich ein wesentlicher Unterschied. Die Beseeltheit eines Körpers hat hohe erklärende Kraft, weil sie das Verhalten von beseelten Körpern verständlich macht. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, worauf ich nicht mehr zurückkommen werde, dass Aristoteles mit dem göttlichen Geist, dem Nous, eine Ausnahme macht, was die Trennbarkeit vom Körper angeht. Wenn man auf das Eingangszitat zurückblickt, kann man besser verstehen, warum es für Aristoteles treffend ist, die Seele als etwas des Körpers zu beschreiben. Er geht einen Mittelweg zwischen einem plumpen Materialismus à la Demokrit, der die Seele mit einer bestimmten Art von Atomen gleichsetzt, und einem Dualismus, der die Seele ohne den Körper existieren lassen möchte und ein zufälliges Verhältnis von Körper und Seele annimmt. Die allgemeine Bestimmung der Seele ist insofern aussagekräftig, als sie deutlich macht, inwiefern die Seele nach Aristoteles körperbezogen ist. Allerdings ist sie eben sehr allgemein. Eine spezifische Definition der Seele gewinnt man nach Aristoteles, indem man die einzelnen psychischen Leistungen definiert und analysiert. Das macht die Agenda von De Anima aus. Aristoteles gliedert grob in drei psychische Fakultäten. Die nährende Seele ist für alles Lebendige unter Einschluss der Pflanzen gemeinsam, unter Ausschluss des Göttlichen. Sie ist für die Selbsterhaltung zuständig, zum einen für die Selbsterhaltung des Individuums durch Ernährung, zum anderen für die Selbsterhaltung der Art durch Fortpflanzung. An zweiter Stelle steht die wahrnehmungsfähige Seele, die für die nichtpflanzlichen Lebewesen charakteristisch ist. Die Wahrnehmung schließt die Wahrnehmung von lustvollen und schmerzhaften ein und ist damit eine primitive Form von Intentionalität, nämlich das Begehren als Streben nach dem Lustvollen und als Vermeiden des Schmerzhaften. Auch die stets von Lust und Schmerz begleiteten Emotionen gehören zur wahrnehmenden Seele. Die dritte ist die vernünftige Seele, die allein dem Menschen zukommt und die Fähigkeit zur Überlegung und Argument einschließt. In der Hauptsache beschäftigt sich Aristoteles mit dem Erkennen und der Selbstbewegung, den schon eingangs erwähnten hervorstechenden Leistungen der Lebewesen. Sein Zugriff ist wesentlich durch die wissenschaftstheoretische Verortung der Psychologie geprägt. Sie ist Teil der Naturwissenschaft. Wohl aus diesem Grund fehlt in seiner Psychologie gänzlich das, was man als den Blick von innen bezeichnen könnte. Es gibt keine phänomenologischen Betrachtungen darüber, wie der Körper unsere Wahrnehmung prägt oder was die spezifischen Qualitäten der einzelnen sinnlichen Modalitäten ausmacht. Ebenso wenig werden moralisch relevante Eigenschaften diskutiert, obwohl sie durchaus Thema der Psychologie sein könnten. Denn die wahrnehmungsfähige Seele ist ja der Ort der Emotionen und der charakterlichen Prägung. Die charakterlichen oder ethischen Tugenden, die für die Ethik des Aristoteles so zentral sind, sind Beschaffenheiten der emotionalen Seele, werden aber in der Naturphilosophie ausgeklammert. Ferner wird der Standpunkt des erkennenden Subjekts in den Ausführungen zu Wahrnehmung und Denken ausgeblendet. Unter anderem deshalb sind sie so schrecklich schwer verständlich. Aristoteles nimmt eine objektivierende Haltung ein. Er versteht sowohl die Wahrnehmung als auch die denkende Erkenntnis an einem Modell, das für seine Physik zentral ist, nämlich anhand des Verhältnisses von Tun und Leiden, von Aktivem und Passivem, Poiun und Passion. Das Verhältnis ist etwa dargegeben, wo etwas erwärmt oder abgekühlt, verfestigt oder verflüssigt wird. Das Aktive zeichnet sich dadurch aus, dass es seine eigene Beschaffenheit an das Passive weitergibt. Das Warme macht etwas anderes warm, indem es seine Wärme weitergibt. Das Wirken des Aktiven auf das Passive wird also allgemein als Assimilation verstanden. Wenn man dieses Muster auf die Wahrnehmung anwendet, erhält man die Formel des Aristoteles: Wahrnehmung sei Aufnahme der wahrnehmbaren Form ohne die Materie. Wenn ich etwas Rotes wahrnehme, findet eine Art von Angleichung statt, aber ohne dass ich erröten oder dass meine Pupille rot werden würde. Wahrnehmung ist wie Erwärmung, nur subtiler. Was genau in der Wahrnehmung passiert, bleibt unklar. Nach dem gleichen Muster wird das Denken als Aufnahme der denkbaren Form beschrieben, durch die sich das Erkennende dem erkannten Objekt irgendwie angleicht. Denken ist wie Wahrnehmung, nur noch subtiler. Es ist meines Erachtens hoffnungslos, Wahrnehmung und Denken am Modell der Assimilation als ein Quasi-Mechanismus begreifen zu wollen. Mir kommt es jedoch auf etwas anderes an. Man sieht nirgends so klar wie hier, dass die naturwissenschaftliche Verortung der Psychologie bei Aristoteles nicht Nebenwerk ist, sondern das Vorgehen und die Ergebnisse seiner Psychologie prägt. Ich denke, die zeitgenössischen Kognitionswissenschaften ließen sich als die legitimen Nachfolger der in den sogenannten Parva Naturalia angestellten Untersuchungen über die gemeinsamen Angelegenheiten von Körper und Seele beschreiben. Ich komme zu Platon. Meines Erachtens haben die bei allen Gemeinsamkeiten tiefe Unterschiede zwischen der aristotelischen und der platonischen Konzeption hier ihre Wurzel. Für die platonischen Dialoge insgesamt ist eine ethische Perspektive kennzeichnend. Aristoteles und Platon können deshalb für zwei grundlegend verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Seele und Körper stehen. Berühmt ist das sokratische Verständnis der Philosophie als einer Sorge um die Seele. In der Apologie gibt Sokrates seine übliche, charmante Weise wieder, sich an seine Mitbürger zu wenden, Zitat: Bester Mann, der du als Athener aus der besten und hinsichtlich Weisheit und Macht berühmtesten Stadt kommt, schämst du dich nicht, dich darum zu sorgen, dass du möglichst viel Geld hast und Ansehen und Ehre, während du dich um Einsicht, Wahrheit und die Seele, dass sie möglichst gut werde, nicht sorgst und keinen Gedanken darauf verschwendest? Die gute Beschaffenheit der Seele ist die Tugend. Sorge um die Seele ist deshalb Sorge um die Tugend. Und die Tugend ist das, worum Sokrates sich seiner Aussage nach sein Leben lang bemüht hat. Die platonischen Dialoge haben ihre Motivationsquelle in diesem ethischen Anliegen. Das ist klar für die Schriften, die explizit den Tugenden des Individuums und der guten Verfassung des Staates gewidmet sind. Es bestätigt sich ferner, wenn man eine für Platon natürlich fremde aristotelische Einteilung ansetzt und die eher theoretischen Themen in den platonischen Dialogen nach Disziplinen durchmustert. Die Naturphilosophie, die im Timaeus entfaltet wird, ist eine Theodizee, und davon, ob man ein göttliches Wesen für existierend hält oder nicht, hängt die richtige ethische Einstellung ab. Die Naturphilosophie verweist den Menschen auf das harmonische Vorbild des Weltbaus, dem es nachzueifern gilt. Die mathematischen Wissenschaften zeichnen sich durch das Vermögen aus, die Seele umzulenken, weg von ihrer Orientierung am Werdenden hin zum Besten, der Idee des Guten. Und die Dialektik schließlich, der Schlussstein im Bau des menschlichen Wissens und das platonische Gegenstück zur Metaphysik, findet ihre Vollendung in der Kenntnis der Idee des Guten. Erst durch sie wird, was immer für uns gut ist, nützlich und heilsam. Die ethische Durchdringung der Philosophie ist Aristoteles fremd. Er bringt den Phänomenen ein sich selbst genügendes Interesse entgegen. Seine umfangreichen empirischen biologischen Studien und Materialsammlung dienen keinen übergeordneten ethischen Zielen. Wenn er, der große Sortierer und Einteiler, die praktische von der theoretischen Philosophie dadurch abgrenzt, dass die praktische Philosophie dem Handeln denke, diene, die theoretische dagegen allein auf Erkenntnis und Verstehen aus sei, so ist das konsequent umgesetzt. Naturphilosophie samt Psychologie, Mathematik und Metaphysik sind bei Aristoteles keine Institute zur Besserung der Seele. Anders als bei Platon sagen sie uns nichts darüber, wie wir sein und handeln sollen, um gut und glücklich zu sein und zu handeln.
Ihr seid im D-Radio-Wissen-Hörsaal und hier geht es heute um die Seele. Johannes Hübner, Professor für theoretische Philosophie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, erklärt bedeutende Theorien der griechischen Antike. Eben hatte Aristoteles Ideen von der Seele erklärt, jetzt geht es weiter mit Platon, auf den sich Aristoteles ja kritisch bezogen hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Auch in den platonischen Dialogen wird das funktionale Verständnis der Seele vertreten, das Aristoteles und die Vorsokratiker auszeichnet. Die Seele ist durch das definiert, was sie tun kann oder zu tun erlaubt. Die beiden zentralen Zuständigkeiten sind von Aristoteles her bekannt. Die Seele setzt in Bewegung und verschafft Erkenntnis. Zunächst zur Seele als Prinzip der Bewegung. Wesen und Definition der Seele, so heißt es im Phaedros, sei, sich selbst zu bewegen. Die Begründung ist eine Umsetzung des funktionalen Grundgedankens. Während unbeseelte Dinge von außen bewegt werden, haben beseelte Dinge ihre Bewegung von innen her. Dafür ist die Seele verantwortlich, darum muss sie etwas sein, was sich selbst bewegt. Zweitens ist die Seele Prinzip der Erkenntnis. In den platonischen Dialogen werden vielfältige kognitive Leistungen unterschieden, für die ein gemeinsamer Name fehlt und für die wiederum einzelne Subvermögen zuständig sind. Global betrachtet ist Erkenntnis Sache der Seele, und zwar von der sinnlichen Erkenntnis der Wahrnehmung angefangen. Wahrnehmungen beruhen zwar auf Konfrontation von Körpern und bringen Bewegungen im Körper des Wahrnehmbaren mit sich, aber dass sie Erkenntnisse sind, verdanken sie den Umstand, dass die körperlichen Bewegungen an die Seele vermittelt werden. Die ersten beiden Leistungen werden wiederholt zusammengebracht. Selbstbewegung sei Kreisbewegung, Kreisbewegen sei am meisten auf Vernunft und Einsicht bezogen. Diese Überlegungen zum Zusammenhang von Bewegung und Erkenntnis sind fremdartig. Man kann sich dem Gemeinden aber annähern, wenn man an ein intentionales Lebewesen denkt, dessen kognitive und konative Akte als psychische Bewegungen beschrieben werden können, die das Lebewesen motivieren, in Bewegung setzen. Drittens ist die Seele für gutes und schlechtes Verhalten zuständig. Sie ist der Träger der moralischen Eigenschaften, der Tugenden und Laster. Auch dieser Aspekt ist direkt mit der kognitiven Funktion der Seele verbunden. In den platonischen Dialogen ist ein Intellektualismus greifbar, zwar in unterschiedlich starker Ausprägung, aber durchgängig. Danach ist Erkenntnis oder wenigstens wahre Überzeugung über das jeweils Gute wenigstens notwendig für den Besitz der Tugenden. Die Tugenden wiederum machen uns zum guten Leben im Privaten und im Staat tauglich, nicht aber ohne Erkenntnis. Die ethische Qualität einer Seele hängt daher von ihrer kognitiven Beschaffenheit ab. Und viertens, das sei nur erwähnt, ist auch bei Platon die Seele Prinzip des Lebens. Sie macht dasjenige lebendig, wovon sie Besitz ergreift. Ich gehe nun näher auf das Verhältnis von Seele und Körper in den platonischen Dialogen ein. Hier kommen wir zu den Unterschieden gegenüber Aristoteles. Für das ethische Anliegen der platonischen Dialoge kommt es auf die ersten drei Funktionen der Seele an, die bewegende, erkennende und ethische. Sie sind aufs Engste verbunden, denn Erkenntnis des Guten ist notwendig dafür, dass wir gut oder tugendhaft sind. Und wenn wir tugendhaft sind, so sind wir zum guten Handeln motiviert. Die zentrale Frage in den platonischen Dialogen ist daher, ob und wie die Bedingungen gegeben sein können, unter denen die Erkenntnis des Guten für die Seele erstens möglich und zweitens realisierbar ist. Das ethische Anliegen führt im Verbund mit einer epistemologischen These zu den signifikanten Unterschieden zwischen aristotelischer und platonischer Psychologie. Erkenntnis wird erst durch den Bezug auf besondere Erkenntnisobjekte möglich, die Ideen. Gemäß einigen in den platonischen Dialogen wiederkehrenden Beschreibungen sind Ideen nicht wahrnehmbar, unkörperlich, unvergänglich, unveränderlich und unabhängig von den wahrnehmbaren Dingen, die an ihnen teilhaben können. Der springende Punkt ist, dass die Seele nur dann eine Chance auf den Zugang zu den Ideen hat, wenn sie den Ideen ähnlich und ihrerseits vom Körperlichen und Wahrnehmbaren unabhängig ist. Die Seele fungiert als Mittler zwischen den Ideen und der Körperwelt. Wenn man die platonischen Dialoge global ins Verhältnis zur aristotelischen Psychologie setzt, so sticht wohl am meisten ins Auge, dass die Seele als unsterblich gilt. Die Annahme der Unsterblichkeit steht im Dienste eines kognitiven Optimismus. Die Verwandtschaft mit den Ideen eröffnet den Zugang zur Erkenntnis. Insgesamt werden 7 ausführliche Argumente für die Unsterblichkeit der Seele entwickelt. Da unser Bild von der antiken Philosophie doch stark durch Platon geprägt ist, mag der Hinweis nicht überflüssig sein, dass hier ein Alleinstellungsmerkmal des Platonismus liegt. Keine andere prominente Schule der Antike tritt für die Unsterblichkeit ein, und nach einer Vermutung des platonischen Sokrates rechnen auch die meisten seiner Zeitgenossen nicht mit der Unsterblichkeit. Hand in Hand mit der Unsterblichkeit geht die Trennbarkeit der Seele vom Körper. Eine Seele kann nackt und bloß ohne Körper existieren. Und die Seele ist das primäre Subjekt der psychischen Zustände. Nirgends findet sich ein aristotelisch penibles Beharren darauf, dass das ganze Lebewesen und nicht die Seele in Zorn gerate oder denke. In den platonischen Dialogen wird also ein starker Substanzdualismus vertreten. Seele und Körper sind Substanzen, die unabhängig voneinander existieren können. Das ist wenigstens die traditionelle Auffassung, an der ich festhalte. Wir Menschen sind also zuallererst Seelen und nicht beseelte Körper. Allerdings sind wir Seelen, deren Schicksal die Verkörperung ist. Das Verhältnis von Seele und Körper wird in zahlreichen Jenseitsmythen beschrieben, die freie Variationen von Elementen unter anderem der pythagoreischen Tradition sind. Die meisten Mythen schließen den Gedanken einer Seelenwanderung ein, also einer wiederholten Verkörperung von Seelen über große Zeiträume hinweg. 2 Elemente sind dabei wesentlich. Die Seelen haben vor der Verkörperung Erkenntnis der Ideen gehabt und besitzen deshalb die Aussicht, die Erkenntnisse wiederzugewinnen, die sie mit der Verkörperung erst einmal verlieren. Deshalb wird Erkenntnis mehrfach als Wiedererinnerung gedacht. Zum anderen prägt die Lebensführung während der Verkörperung den Charakter einer Seele und der Charakter entscheidet wiederum über das Los nach dem Tod, sei es die Qualität der nächsten Verkörperung oder das Urteil vor einem Jenseitsgericht. Letztes Ziel ist es, den ursprünglichen, vernünftigen Zustand wieder zu erreichen, den die Seele vor ihrer ersten Verkörperung hatte. Auch außerhalb der Jenseitsmythen kommt das Verhältnis von Seele und Körper aus einer ethischen Perspektive heraus in den Blick. Das Ziel des menschlichen Daseins wird bildlich als Reinigung der Seele vom Körper beschrieben. Mehrfach wird die pythagoreische Gleichsetzung vom Körper Soma und Grab Selma zitiert. Der Körper und das Körperliche sind potenzielle Hemmnisse für die Entfaltung von Tugend und Erkenntnis, weil die sinnliche Orientierung den Blick auf die Ideen verstellt. Die Seele bewegt aber nur dann in der richtigen Weise, wenn sie an den Ideen orientiert ist und das Gute erkennt. Auch wenn der Körper immer wieder als Störfaktor auftritt, sollte man beachten, dass er in den platonischen Dialogen zugleich Impulsgeber zum Erwerb von Tugend und Erkenntnis sein kann. Die Welt der Körper gibt uns Hinweise, sich weg von ihr zu orientieren. In Phaidon und Politeia werden gewisse Wahrnehmungen gerade aufgrund ihrer Konfusion mit dem Vermögen ausgestattet, die Vernunft zur Klärung zu bringen und zu wecken. Im Symposion und Phaidros wird die transzendierende Kraft des erotischen Verlangens beschrieben. Im Timaios ist es der wahrnehmbare, harmonische Bau der Welt, der das Vorbild ist, dem wir uns angleichen können. Es geht also nicht um radikale Diesseitsverleugnung, sondern um die richtige Einstellung zum Körper und zum Körperlichen. Ein harmonisches Verhältnis ist nur dann gegeben, wenn die Seele über den Körper herrscht. Die These von der Herrschaft der Seele ist eine normative Aussage darüber, wie es sein soll. Dass die idealen Herrschaftsverhältnisse tatsächlich auf den Kopf gestellt sind, ist nichts Neues für die Protagonisten bei Platon, sondern ihr Ausgangspunkt. Nach dem berühmten Wort von Hume gilt, die Vernunft ist nichts als ein Sklave der Affekte und soll auch nichts anderes sein. Der normative Zusatz ist wichtig, um den Kontrast zur platonischen Auffassung zu markieren. Der Ist-Zustand ist durch Rebellion gekennzeichnet, durch Verkehrung der angemessenen Herrschaftsverhältnisse. Der gute Zustand ist harmonisch dank der Herrschaft der Seele. Die Aufgabe, sich vom Joch des Körpers zu befreien und über ihn zu herrschen, lässt sich etwas weniger metaphorisch als Forderung an die Vernunft beschreiben, Begehren und Eifer zu kontrollieren. Um das verständlich zu machen, muss man der berühmten Dreiteilung der Seele nachgehen. Begehren und Eifer können deshalb dem Körper zugeschlagen werden, weil sie wesentlich körperbezogen sind, wie ich nun zeigen möchte. Der platonische Sokrates unterscheidet drei Teile der Seele: das Begehren, Epithymetikon, den Eifer oder Mut, Thymos, und die Vernunft, das Logistikon. Das Begehren ist primär auf die Lust bezogen, die sich aus der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse ergibt. Der Eifer zeigt sich insbesondere als Ehrgeiz und Mut im Kampf. Die Vernunft ist das, was uns Dinge einsehen und verstehen lässt. Die Dreiteilung der Seele beansprucht nicht, erschöpfend zu sein, sondern betrifft die drei Vermögen, die Handlungsimpulse geben. Jedes von ihnen hat eine eigene Art von Lust und Streben. Daher kann man die drei Teile der Seele als drei Spezies der Gattung Bewegungsprinzip beschreiben. Aristoteles, das ist weniger bekannt, nimmt die platonische Dreiteilung übrigens auf, indem er drei verschiedene Weisen des Auf-etwas-Ausseins oder Strebens unterscheidet: das Begehren, den Eifer und das rationale Wollen, die Boulesis. Die Begründung für die Dreiteilung beruht auf der Beobachtung von psychischen Konflikten. Denn bei einem Streit muss es wenigstens zwei verschiedene Konfliktparteien geben. Wenn in der Seele einerseits ein Impuls zur Befriedigung von Durst und Hunger gegeben ist und andererseits eine Stimme warnend gegen die kurzfristige Befriedigung der Gelüste einschreitet, dann liegen Begehren und Vernunft im Zwist. Wenn dagegen ein aggressiver Impetus gegen einen Konkurrenten auf Wiederherstellung der verletzten Ehre aus ist, aber ein Mahnruf auf eine günstige Gelegenheit für Genugtuung hinweist, dann liegt der Eifer im Streit mit der Vernunft. Für uns Menschen ist das Potenzial zu solchen Konflikten deshalb unvermeidlich, weil wir verkörperte Seelen sind. Die Dreiteilung der Seele kann nur unter den Bedingungen der Verkörperung verständlich gemacht werden. Insofern ist die Beschaffenheit der menschlichen Seele wesentlich durch den Körperbezug geprägt. Das möchte ich nun mit Bezug auf Begehren und Eifer plausibel machen. Im Fall des Begehrens leuchtet der wesentliche Körperbezug wohl unmittelbar ein. In Timaeus etwa heißt es, das Begehrungsvermögen ist der Teil der Seele, der Begehren nach Essen und Trinken und wonach er sonst ein Bedürfnis hat, aufgrund der Natur des Körpers. Die Ausstattung mit dem Begehren ist primär die Programmierung auf den körperlichen Fortbestand. Unsere Seelen werden in Körper versetzt, die einem ständigen Zugang und Abfluss unterworfen sind, weil sie von außen einwirkenden Kräften entgegenwirken müssen und den organischen Haushalt der lebensnotwendigen Zustände gegen die Umgebung behaupten müssen. Das Begehren besteht primär aus den Trieben, deren Erfüllung notwendig für unser Überleben als Körper ist. Aber nicht ausschließlich. Insbesondere ist auch die Geldgier eine Manifestation des Begehrens, weil das Geld das Mittel ist, körperlichen Begierden zu frönen. Die mit der Befriedigung verbundene Lust ist körperlich und beruht im Unterschied zur psychischen Lust stets auf der Kompensation eines Mangels. Allerdings kennt das Begehren keine innere Grenze, sondern strebt von sich aus nach immer mehr. Es wird zu Gier, wenn es nicht gebändigt wird. Dafür ist die Vernunft vorgesehen, das Vermögen zur Überlegung und Erkenntnis. Sie und nur sie erlaubt es, das große Ganze in den Blick zu nehmen, zum einen diachron, da sie dazu befähigt, spätere Konsequenzen vorwegzunehmen, zum anderen synchron, da sie eine Vielzahl von Aspekten einschätzen und abwägen kann. Das Begehren ist dagegen immer nur einseitig und kurzfristig darauf fixiert, das zu bekommen, worauf es gerade Lust und Verlangen hat. Es schaut gewissermaßen nicht nach links und nicht nach rechts. So etwas wie Güterabwägung und langfristige Planung ist ihm wesensfremd. Deshalb kommt es zu Konflikten zwischen ihr und der Vernunft und deshalb ist es angemessen, wenn die Vernunft sich durchsetzt. Ein Zitat: Kommt es nicht dem überlegenen Teil, dem Logistikon, zu herrschen, da er weise ist und für die ganze Seele Sorge trägt? Die am Ganzen orientierte Herrschaft der Vernunft etabliert einen Einklang, der mit Glück gleichgesetzt werden kann. Wenn der platonische Sokrates das Begehren von der Vernunft absetzt, so beansprucht er nicht, eine Neuerung einzuführen, sondern knüpft bewusst an gängige Vorstellungen an. Das wird zum Beispiel im Protagoras deutlich, wenn Sokrates fragt, welche Macht sein Gesprächspartner Protagoras dem Wissen beilege, ob er, wie die meisten Leute, das Wissen für einen Sklaven halte, den unsteten Herrscher unter ihre Fuchtel haben, nämlich, Zitat, bald leidenschaftliches Ungestüm, bald Lust, bald Unlust, zuweilen Liebesverlangen, häufig Furcht, kurz Manifestationen des Begehrens. Die Innovation beruht darauf, dass der Eifer als ein drittes Vermögen eingeführt wird. Der Eifer ist darauf aus, anderen überlegen zu sein, gegen Konkurrenten zu gewinnen und in der Gemeinschaft hohes Ansehen zu haben. Er wird deshalb als Liebhaber von Sieg und Ehre beschrieben. Es geht also nicht nur darum, sich durchzusetzen und der Erste zu sein, sondern auch darum, dass die anderen das sehen. Der Eifer möchte vor den anderen ein bestimmtes Bild abgeben. Er ist deshalb der prädestinierte Helfer der Vernunft, weil er eine vernunftgeprägte Konzeption des eigenen Status voraussetzt. Der Eifer besteht in dem Ehrgeiz, die Wirklichkeit mit dem angestrebten Status in Einklang zu bringen. Je nachdem, ob das gelingt oder nicht, und je nachdem, wer daran schuld ist, reagiert der Eifer mit unterschiedlichen Gefühlen. Kränkung, Zorn und Rache regen sich, wenn Anspruch und Wirklichkeit wegen des Verhaltens der anderen divergieren. Scham und Pein werden geweckt, wenn die Divergenz auf dem eigenen Versagen beruht. Stolz stellt sich ein, wenn Anspruch und Wirklichkeit am besten für die anderen sichtbar übereinstimmen. Auch der Eifer und seine Manifestationen lassen sich nur unter den Bedingungen der Verkörperung verständlich machen. Die menschlichen Seelen werden in Körper versetzt, die nicht nur mit der potenziell aggressiven, unbelebten Umgebung konfrontiert sind, sondern auch mit anderen verkörperten Seelen. Das hat zwei Aspekte. Zum einen sind die lebenswichtigen körperlichen Güter, Nahrung, Wärme, Schutz knapp, sodass Konkurrenz- und Konfliktpotenziale gegeben sind. Zum anderen ist eine verkörperte Seele nicht autark und deshalb auf Kooperation mit anderen angewiesen. Der Eifer ist das Vermögen, diesen beiden Aspekten der Verkörperung Rechnung zu tragen. Denn er schließt sowohl die Aggression gegen diejenigen ein, die das eigene gefährden oder streitig machen, als auch das Bemühen darum, in der Gemeinschaft eine gute Rolle zu spielen. Er wird deshalb treffend mit einem edlen Hund verglichen, der aggressiv gegen Fremde und sanftmütig gegen die eigenen Leute ist. So wie die Natur des edlen Hundes Menschenwerk ist, so beruht auch die Natur des Eifers im Diensten der Vernunft auf Erziehung. Erziehung bietet den Schlüssel zur psychischen Harmonie unter der Herrschaft der Vernunft. Wie etabliert die Vernunft ihre Herrschaft? Wie das Begehren gegebenenfalls seine Tyrannei? Das jeweils Herrschende muss der ganzen Seele das Ziel vorgeben und das erfolgt durch Kanalisierung. Der platonische Sokrates hat ein Bild der Seele, das man als hydraulisch bezeichnen kann. Das Streben der Seele erscheint wie ein Strom und die drei Ziele von Begehren, Eifer und Vernunft sind wie Kanäle, in die sich der Strom ergießt. Der Strom fließt aus einem begrenzten Reservoir. Wenn sich mehr in den einen Kanal ergießt, bleibt weniger für die anderen. Das ist gut, sofern der privilegierte Kanal der des Guten ist. Ich zitiere: Wenn die Begierden von jemandem stark in eine einzige Richtung neigen, dann sind sie, wie wir wissen, bei ihm schwächer in andere Richtungen, wie ein Wasserstrom, der in einen Kanal abgeleitet ist. Glaukom, der Gesprächspartner, stimmt zu, allerdings. Wenn Sie nun zum Lernen und derartigen strömen, beziehen Sie sich, meine ich, auf die Lust, welche die Seele selbst für sich hat, und Sie lassen die durch den Körper vermittelten Lustempfindungen aus, wenn der Betreffende nicht nur scheinbar, sondern wahrhaft ein Liebhaber der Weisheit ist. Wenn man das Streben auf die Wissenschaft lenkt, bleibt gar keine Energie mehr übrig für das Übrige. Die Bedingungen der körperlichen Existenz tendieren allerdings zu einer Dominanz des Begehrens. Deshalb muss man in der Erziehung das Kind, soll es ein Philosoph werden, von Anfang an mit Geschichten umgeben, die von vorbildlichen Menschen und guten Taten handeln, und ihnen sanfte Musik zu hören geben. Andernfalls entfaltet das Begehren seine Tyrannei, da alles Streben in den Kanal der Lust fließt. Wenn Vernunft und Eifer versklavt werden, dann werden sie zu Handlangern der Lustbefriedigung. Ich komme zum Schluss. Wir sind von dem an Platon gerichteten Vorwurf des Aristoteles ausgegangen, er konzipiere das Verhältnis von Seele und Körper als ein zufälliges. Tatsächlich lässt sich der Vorwurf in einer gewissen Hinsicht bestätigen, denn es ist für eine menschliche Seele in den platonischen Dialogen nicht wesentlich, verkörpert zu sein, da sie ja ohne Körper und der Körper ohne Seele existieren. Ferner schenken die platonischen Dialoge der Frage wenig Beachtung, wie denn ein Körper beschaffen sein muss, um eine menschliche Seele aufnehmen zu können. Hier ist allerdings der Timaios eine wichtige Ausnahme. Allerdings geht der Vorwurf in einer anderen Hinsicht fehl. Es ist nun einmal das Schicksal einer menschlichen Seele, verkörpert zu werden. Der Körperbezug prägt die Beschaffenheit der menschlichen Seele, denn die charakteristische Dreiteilung lässt sich nur unter den Bedingungen der Verkörperung verständlich machen. Und in dem Körperbezug liegt die ethische Aufgabe für die menschliche Seele, da sich im Umgang mit dem Körper Wohl und Wehe entscheiden. Alles kommt auf ein vernünftiges Regiment an, unter dem allein innere Harmonie möglich ist und das seinerseits nur möglich ist, wenn die Vernunft am nichtkörperlichen Transzendenten orientiert ist und damit aus der Zuständigkeit der Naturwissenschaften herausfällt. Wir Menschen sind verkörperte Seelen auf der Suche nach Wiederherstellung unseres ursprünglichen Zustands. Ohne Körper wären wir Götter. Das sind wir nun einmal nicht, aber wir haben das Ziel nach Platon, Ihnen möglichst ähnlich zu werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Aristoteles, Platon und welche Theorien Sie zur Seele des Menschen hatten. Ihre Ideen beeinflussen unsere Vorstellung von der Seele bis heute. Erklärt hat uns diese ideengeschichtliche Perspektive auf die Seele der Hallenser Philosophieprofessor Johannes Hübner. Der Vortrag stammt vom 13. März 2013 und war Teil der Tagung Leibbezogene Seele, interdisziplinäre Erkundungen eines kaum noch fassbaren Begriffs, die der Theologe Jörg Dieken, ebenfalls von der Uni Halle-Wittenberg, organisiert hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.